Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Stoner Frank und Frei, unsere Sendung hier auf Nuviso. Und als allererstes möchte ich hier mal ein kleines Dankeschön aussprechen. Was steht denn hier auf meinem kleinen Pult? Haben mir die Kollegen hier hingelegt. Wir haben so eine kleine Lieferung bekommen von Qualitätshonig. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Namen sagen soll. Sag ich mal lieber nicht, weil ich jetzt nicht weiß, ob das okay ist oder nicht. Von der Imkerei, Privatimkerei, die man selber gemacht, steht mein Name drauf für mich. Die Kollegen haben auch bekommen und Dankeschön. Sowas freut mich immer. Ich werde es genießen so. Das versüßt mir dann wirklich auch jetzt meine Weihnachtszeit und sowas freut mich immer. Vielen Dank dafür und auch stellvertretend für alle anderen, die uns und die auch mich unterstützen, ob das auf welche Art auch immer, weißt du, ob das eine moralische, energetische Unterstützung ist, ob das eine Unterstützung ist mit Geld, die natürlich wichtig ist, ob das aber auch einfach Sachspenden sind, Geschenke sind, freut mich sehr, gerade jetzt auch dann in der Vorweihnachtszeit. Ja, aber lass uns zum Thema kommen, ich stelle dir mal hier auf die Seite. Lass uns mal zum Thema kommen, ich habe heute ein sehr, sehr wichtiges, sehr großes Thema am Start. Ja, ich weiß, das sage ich immer, aber es ist auch einfach so. Heute geht es um Pilze, um die Welt der Pilze und das ist... Dieses Thema ist so wichtig und so bedeutsam, weil es hier um Potenziale geht. Um Potenziale, diese Welt zu verbessern, diese Welt zu heilen. Das ist, um was es geht. Und es ist ja so, dass heutzutage so viele Menschen und vor allem auch viele junge Menschen tiefsitzende Ängste haben über die Zukunft der Erde, über die Zukunft der Menschen. Und man hat große Ängste davor, dass so eine Art Endzeit kommen könnte, dass vielleicht der Mensch durch seinen Lifestyle dazu beiträgt oder es vielleicht sogar genuin verursacht, dass das Leben auf der Erde in Gefahr ist. Beispielsweise das Thema Klimawandel, was viele Leute beschäftigt, aber auch Fragen von Überbevölkerung, drohenden Hungersnöten, obwohl es ja jetzt auch schon genug Hunger gibt und so weiter und so weiter. Und für mich ist es ganz ehrlich so, ich habe schon vor vielen, vielen Jahren, habe ich eigentlich diese Ängste für mich schon aufgearbeitet. Ja, also es klingt jetzt vielleicht krass, aber ich bin vor vielen Jahren schon irgendwie auch in Kommunikation mit der Erde getreten und die Erde hat mich beruhigt. Also es klingt jetzt vielleicht bizarr, die Erde hat mich beruhigt und gesagt, hey, es ist nicht so arg. Ja, also was ich sagen will ist, was ich schon seit Jahrzehnten weiß oder für mich weiß oder wovon ich überzeugt bin, ist, dass wir noch viele gute Karten haben, noch viele Joker, die wir ausspielen können. Dass es keineswegs so ist, dass die Erde jetzt wirklich am Umkippen ist, also als Biotop, als Biosystem, sondern dass es tatsächlich viele Dinge gibt, die heutzutage falsch laufen, Umweltschutz und so weiter. Es sind so viele Dinge, die falsch laufen, keine Frage. Aber das, was ich so schon seit Jahrzehnten überzeugt bin, es gibt Möglichkeiten zur Heilung. Es ist nicht so, dass alles völlig hoffnungslos ist und dass wir nur mit irgendwelchen Radikalmaßnahmen, indem wir halt ganz viele Dinge aus unserem Leben einfach streichen und nicht mehr machen, um irgendwie die Erde zu retten. Da bin ich mir sicher, dass es nicht so ist. Sondern seit vielen Jahren habe ich schon dieses innere Wissen, Intuition, hey, die Erde hat auch ganz viele Heilungsmöglichkeiten, die wir nur noch nicht sehen. Wir modernen Menschen, die wir nicht sehen, weil wir letzten Endes halt gefangen sind in diesem rein materialistischen Weltbild. Das ist so ein Metathema, über das ich immer wieder spreche. Und in diesem Kontext reiht sich auch diese heutige Betrachtung auf die Welt der Fungi ein. Wir haben dieses materialistische Weltbild und daraus entstehen dann auch diese Ängste. Oh, was sollen wir da noch machen? Aber um was es geht aus meiner Sicht, das habe ich auch schon in der Sendung, ich glaube, es ging, wo es um die Mikrobiologie geht, habe ich auch gesagt, hey, wir brauchen vielleicht echt eine neue Philosophie oder vielleicht auch wieder eine ganz alte Philosophie. Auf jeden Fall dieses Verhältnis von Mensch-Natur, das ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und um was es jetzt hier geht bei dieser Sendung, ist zu zeigen, welche guten Karten wir noch haben. Und hier ist es auch nur ein Bereich. Ich spreche heute nur über Pilze. Es gibt noch andere gute Karten, die wir noch haben, die noch nicht ausgespielt sind. Aber allein schon die Welt der Pilze ist wirklich etwas, was langsam so in unser Bewusstsein mehr kommen sollte. Also was da eigentlich dann an Möglichkeiten steht und was auch letztens die Welt der Pilze uns moderne Menschen lehren kann. Und darüber soll es hier gehen. Aber ich habe ein schönes Bild dabei von dem Pilz, so wie wir sie kennen. In unserem Breitengraden. Und lass uns mal eingangsmäßig mal ganz allgemein über Pilze sprechen. So ein paar Dinge, die wir vielleicht noch nicht wissen, so auch wenn wir vielleicht nicht im Biologieunterricht aufgepasst haben, wie auch immer. Es gibt unglaublich viele Pilze. Das fand ich selber auch überraschend, dass es deutlich mehr Pilze als Pflanzen gibt. Und zwar ein Vielfaches mehr. Genau weiß man es nicht. Und das zeigt schon viel auf. Wir wissen eigentlich noch relativ wenig wirklich über die Erde, auch über die Biologie dieser Erde. Das zeigt sich schon in den Zahlen von den Wissenschaftlern, die sind alle geschätzt. Man weiß es nicht genau. Man weiß nicht genau, wie viele Pilze es gibt. Die Schätzungen, die variieren wirklich um bedeutende Größen. Ich nenne jetzt mal eine Zahl, geschätzt 5 Millionen Arten. Das können aber auch mehr sein, es können auch weniger sein. Es ist wirklich, wenn du es recherchierst, kommen da unterschiedliche Zahlen. Und ich sage auch nur, dass wir das so in Erinnerung behalten. Es sind einfach verdammt viele, wesentlich mehr, als wir bisher irgendwo kennengelernt haben. Und tatsächlich von den Arten, die bekannt sind, das ist nur eine Minderheit. Zwischen 1 und 10% sind erst bekannt. Das ist verdammt wenig. Ja. Das heißt, da ist noch eine große Welt, die zu entdecken ist. Und das ist, wo ich ein bisschen auch in dieser Sendung darauf hinweisen will. Vielleicht auch gerade auch für jüngere Leute, weißt du, die jetzt in diese Welt geboren sind, die auch gewisse Ängste haben, die ich ernst nehme und die auch nicht abzutun sind, wie, ja komm, ist nicht so schlimm, sondern den Leuten eine Perspektive aufzeigen, hey, wo lohnt sich's denn überall, vielleicht Studien, Forschungen, in welche Richtung man gehen kann, wo man tatsächlich Potenzial sieht, um diese Welt, um die Probleme dieser Welt anzugehen und diese Welt wirklich besser zu machen, für uns und für alles andere, was lebt. Ja. Und das mit den Pilzen ist was, weil da ist noch so wenig erforscht. Ja. Es gibt mehr Pilze als Pflanzenarten, es sind ganz wenige bekannt. Es ist tatsächlich ein bedeutender Teil des Bodens, auf dem wir laufen. Wenn du jetzt irgendwo im Wald spazieren gehst hier, auch da, die Zahlen sind nicht absolut, die sind Schätzungen, weil eben unser Stand des Wissens da noch nicht so exakt ist. Ja? Aber Schätzungen gehen dahin, dass wenn du hier durch den Wald läufst, dass 30% von dem Boden, auf dem du läufst, organischen Pilzursprungs ist. Entweder Myzel, die jetzt am Start sind, oder einfach altes Myzel. Das heißt, allein das schon, die zeigt, welche Bedeutung, welche Relevanz dieses Thema hat, wie groß es ist, welchen Einfluss es hat auf unser ganzes Dasein, auf unser Biotop, auf die Erde. Es ist ein Riesenthema. So. Pilze, das wisst ihr, was wir hier oberflächlich sehen, das sind ja immer nur die Fruchtkörper von den Pilzen. Das ist, was wir als Pilz natürlich wahrnehmen, Speisepilz oder auch für andere Dinge. Aber das ist ja nur der Fruchtkörper des Pilzes. Sondern der eigentliche Pilz ist ja das Myzel. Das ist dieses feine, geflechtartige, diese Strukturen, die unter der Erde sind, die halt Dinge miteinander verbinden. Und das ist vielleicht auch die große Position, die Pilze in der Ökologie haben, die wir auch erst langsam verstehen. Dass Pilze tatsächlich wie so Vermittler sind. Vermittler zwischen verschiedenen Lebensformen. Am offensichtlichsten ist es bei uns im Wald, wo die Pilze eine Vermittlerrolle spielen zwischen beispielsweise großen Lebewesen wie Bäumen und ganz kleinen Lebewesen, nämlich der Mikrobiotik. Die Pilze sind da so dazwischen. Pilze sind Kommunikatoren. Pilze verflechten Dinge miteinander, verbinden Dinge miteinander. Und man kann sich sicher sein, ohne Pilze wird es so Leben, wie wir es kennen, nicht geben. Ihr wisst, ich bin durchaus ein Kritiker von Darwinismus und Darwins Evolutionstheorie. Vor allem bin ich ein Kritiker, dass im Darwinismus alle Entwicklung in der Natur immer so auf Zufall geschoben wird. Als ob es nur Zufall wäre. Es ist halt ein zutiefst materialistisches Weltbild. Und das ist, was ich kritisiere. Aber was ich nicht in Frage stelle, ist, dass es eine Entwicklung gibt im Leben. Dass es eine Dynamik gibt. Also tatsächlich eine Evolution, die gibt's. Da habe ich auch überhaupt keinen Zweifel daran. Das ist die materielle Welt ist ständig im Wandel. Da ist nichts konstant. Es ist immer Wandel. Es verwandelt sich. Und da gibt's definitiv eine Dynamik da drin. Und Pilze gehören zu den ältesten Lebensformen, die es überhaupt gibt. Das sind absolute Pioniere des Lebens. Ich habe hier mal ein Bild dabei von einer Fossilie, ein Fossil. Ja. Das ist ein Fossil von einem Pilz. Das gilt als das älteste Fossil. Und da ist der Pilz, der hat schon seine Form. Das heißt, Pilze sind wirklich schon ganz lange auf dieser Erde. Und sie sind, in so gesehen, sind sie Meister eigentlich des Lebens. Sie sind schon ganz lange angepasst auf diese Erde. Und sie sind eben Vermittler zwischen verschiedenen Lebensformen. Allein das sollte schon eigentlich das Interesse von uns mehr wecken auf Pilze und auf das Potenzial, was in ihnen steckt. Pilze sind schon ganz lange da. Pilze sind Pioniere des Lebens. Das sind somit die ersten Lebensformen, die zum Beispiel auch ein Terrain besiedeln können, wo es kein Leben gibt. Also meinetwegen eine reine Steinwüste. Oder vielleicht auch ein Terrain, was aus durch irgendeine Naturkatastrophe oder auch von Menschen ausgelöste Katastrophe verstrahlt ist, vergiftet ist, verwüstet ist oder sowas. Pilze sind Pionierpflanzen. Nein, es sind eben keine Pflanzen. Pilze sind mit die ersten, die etwas besiedeln können. Und tatsächlich, wo ich es gerade gesagt habe, weil das immer noch rausrutscht, ja? Aber Pilze sind keine Pflanzen. Auch das ist ganz wichtig. Pilze sind keine Tiere und sie sind auch keine Pflanzen. Es ist sozusagen tatsächlich eine eigene Lebensform. Und früher hat man die eigentlich schon so als, ja, irgendwie zu den Pflanzen gesteckt, aber es sind keine Pflanzen. Nicht nur, weil sie keine Photosynthese betreiben, sondern heute, und das sind auch moderne Erkenntnisse, die hier mit einfließen, heute ist es auch, wenn man so die rein genetischen Analysen macht, ja, dann kommt man auch zu dem Ergebnis, dass Pilze von ihrer Genetik her näher an den Tieren sind als an den Pflanzen. Ja, das ist doch immer anders. Aber von all denen ist es halt das Älteste. Ja, und ich war gerade bei dem Thema, sind Pioniere des Lebens, also auch Pionier-Lebewesen, die Leben wieder in die neue Biotope begründen können. Da gibt es so abgefahrene Sachen. Es gibt, weil es eben so unglaublich viele Pilze gibt, ist es unglaublich, was dort alles möglich ist. Es gibt Pilze, die fressen buchstäblich Stein. Das ist deren einzige Nahrung, Mineralien. Das heißt, irgendwo eine Wüste, eine steinerne Gegend, Pilze können da das erste reingehen und kommen mit den Bedingungen zurecht. Und wenn die dann da sind, dann ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, dass dann schon die ersten Pflanzen kommen. Und Pflanzen gehen dann mit Pilzen sehr gerne Symbiosen ein. Da wird dann gleich so fast wie ein Deal gemacht. Die Pflanze liefert Zucker, was sie aus der Photosynthese bekommt, bekommt dafür von den Pilzen Mineralien. Und so baut sich ganz langsam so ein Ökosystem auf. Das heißt, allein da erkennen wir schon, welches Potenzial in Pilzen steckt. Und ich werde das nachher noch mal genauer da ansprechen, dieses Thema vielleicht Wiederbesiedlung von verwüsteten Lebensräumen. Ne? Pilze sind also von vornherein einfach schon mal ein faszinierendes Thema, wenn wir uns wirklich über diese großen Fragen von Leben beschäftigen. Ja? Wie Leben funktioniert, Wie bauen sich Biotope auf? Und tatsächlich ist es bei den Pilzen so, dass es noch viel, viel weiter geht, als wir das bisher angenommen haben. Den Einfluss, den Pilze nehmen auf ganze Biotope, letztens sogar auf das Formen von Erde. Ich meine, wenn wir die Erde betrachten, dann sehen wir natürlich, wir sehen Erosion am Werk, Wind und Wasser und so weiter. Aber was wir noch gar nicht so uns bewusst gemacht haben, ist, wie sehr es das Leben selbst ist, was auch diese Erde formt. Und zwar buchstäblich formt, also in welcher Form sich uns das darstellt. Ja? Und Pilze spielen da eine Riesenrolle. Pilze können Einfluss nehmen auf ihre Biotope, können ganze Biotope erschaffen. Pilze nehmen Einfluss auf Populationen von Mikroorganismen. Die einen werden gefördert, andere nicht. Das heißt, dieses Gleichgewicht, dieses dynamische Gleichgewicht von Mikroorganismen, was ich auch schon mal angesprochen habe, Pilze greifen dort ein. Man könnte sogar noch weitergehen. Pilze regulieren das. Der Pilz rules. Pilze organisieren das und sind dadurch dann tatsächlich in der Verantwortung, weil der Begriff ein bisschen komisch erscheint. Aber Pilze kreieren sozusagen unsere Welt. Unsere Welt, also die ganze Flora und Fauna wäre völlig undenkbar ohne die Grundlagenarbeit, die Pilze machen. Und da werden wir vielleicht nachher auch noch genauer drauf kommen, da immer nur von Zufall zu sprechen, beraubt uns einfach diesen Potenzial, diese Intelligenz, die sich dort auch manifestiert. Und deswegen ist dieses Thema so wichtig. Ja. Es gibt andere Kulturen, wo Pilze schon sehr lange positiv gesehen werden. Und ich habe an der Stelle mal euch dieses Buch mitgebracht. Das habe ich auch geschenkt bekommen, auch erst vor kurzer Zeit. Vielen Dank an die großherzige Seele, die mir dieses Buch hat zukommen lassen. Danke an dieser Stelle. Das Buch der Symbole, eigentlich nichts mit Pilzen zu tun, aber es ist ein ganz großes Buch. Aber es gibt ja auch so einen kleinen Aufsatz über Pilze. Und ich möchte euch mal dieses Bild hier zeigen. Ich hoffe, man kann das gut sehen. Das ist aus Lateinamerika. Wo genau war das nochmal? Mittelamerika, glaube ich. El Salvador, genau. Das ist so ein aus Stein gefertigt, ein, ja, was man genau damit gemacht hat, weiß man nicht. Man denkt sich irgendeine Art ritueller Gegenstand, der halt im Pilzformat kommt. Das Ganze wird datiert auf 400 vor unserer Zeit und zeigt halt, dass in vielen Kulturen Pilze eine entscheidende Rolle auch gespielt haben in religiösen Dingen, im Alltag. Man hat das hochgeschätzt. Und das ist aber nicht überall so. In unserer Kultur ist es mit Pilzen eher ein bisschen schwierig. Ja, wir haben ein bisschen schwieriges Verhältnis. Und das ist der Grund, warum ich jetzt das Gefühl habe, hey, das ist so ein Thema, was wir endlich mal in unseren Zeitgeist mal integrieren sollten, in unser Bewusstsein integrieren sollten, uns damit beschäftigen sollten. Aber in unserer europäischen christlichen Tradition, da hängt den Pilzen immer so was Negatives mit bei. Und ich kann mal kurz hier vorlesen, was hier geschrieben steht. Da wurde das auch sehr, sehr schön formuliert. Zitat, ich lese mal vorher. In der westeuropäischen Fantasie werden Pilze mit Schimmel, Verwesung, verrottenden Blättern und schleimigen Kröten assoziiert. Die englische Bezeichnung für Giftpilz, Toadstool, bedeutet Krötenwurzel. In diesen Fantasien schwimmen Pilze im Gebräu von Hexen und gehören zur Welt der Feen. Oder dass aus wilden Pilzen Feenringe erwachsen, wenn sich ihr unterirdisches Wurzelwerk ausdehnt und so ein leeres Zentrum hinterlässt, den Tanzgrund der Feen, der einen Menschen gefangen halten kann. Das sind diese Feenkreise. Also wenn Pilze so einen Kreis bilden, das hat natürlich den Menschen erstmal so erstaunt. Ja. Sowieso, weil wir eben eigentlich nicht wissen, du kannst nicht vorhersagen, wo ein Pilz kommt. Weißt du, du gehst da an einer Stelle vorbei und da ist nichts, und am nächsten Morgen gehst du vorbei, da ist ein Pilz da. Er kommt aus dem Nichts, er verschwindet auch wieder. Man weiß nicht genau wo, weil man eben lange diesen Zusammenhang mit den Myzelen gar nicht erkannt hat. Ja. Und diese Feenkreise entstehen halt, weil sich so ein Myzel halt in alle Richtungen ausbreitet und dann steht das. Ja. Es ist halt so in unserer Kultur haben wir, ja, man könnte schon diesen Begriff der Mykophobie anwenden. Wir haben eine mykophobische Tradition. Und das ist vielleicht der Grund, warum so vieles von dem, was ich hier heute erzähle, immer noch in so einer Nische steckt und von manchen Leuten auch angeschaut wird, wie, das ist aber ein komisches Thema und Pilze, das sind ja also ein bisschen freaky und Drogenfreaks und Hexen. Und da siehst du auch schon einen gewissen Zusammenschluss. Früher hat man das in das Thema Hexen gesteckt und mit Kröten und das hat also irgendwas mit Zauberei zu tun, auch wohl wissen, das wusste man damals auch schon, dass es Pilze gibt, die eben psychoaktiv sind. Ja, und das ist eine weite Linie, die zurückreicht. Ich glaube, ihr alle kennt die Geschichten, dass es schamanische Traditionen gibt, auch bei uns in Europa, auch in der nördlichen Hemisphäre, die so weit zurückreichen und die eine lange Kontinuität haben im Umgang mit Pilzen. Ihr kennt die Geschichten von sibirischen Schamanen, die sehr, sehr viel mit Pilzen arbeiten. Manche Leute sagen sogar, dass sich diese Figur des Weihnachtsmanns sogar daraus irgendwie entwickelt hat, als eine Art Winterfigur und so weiter. Diese Farben rot-weiß sollen auf den Fliegenpilz weisen. Ich weiß nicht, ob es genauso ist, aber tatsächlich, diese Weihnachtsmannfigur kommt eben sehr aus dem Norden, Finnland und so weiter. Und da schwingt schon was Heidnisches mit, ja, auf jeden Fall. Und ihr kennt auch die Geschichten von sibirischen Sibirern, die zum Teil das Urin von Rentieren trinken, weil die Rentiere vorher gewisse Pilze gefressen haben und dann die ganzen toxischen Wirkungen, die auch diese Pilze eben ausmachen oder viele Pilze ausmachen, dann schon gemindert haben und aus dem Urin nur noch der reine Wirkstoff da ist. Also es gibt solche Geschichten zuhauf. Was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, es gibt so eine lange schamanische Tradition. Und die spiegelt sich wieder, wenn wir jetzt dann so ins Mittelalter oder in die Neuzeit kommen, in dem, was man so Hexen nennt. Das hat auch ganz viel damit zu tun. Natürlich nicht ausschließlich, aber das hat damit zu tun mit diesem alten heidnischen Wissen, mit gewissen spirituellen Ideen auch und mit heidnischem, einfach diese Herangehensweise an Pilze, dass du aus Pilze sogar Erfahrungen machen kannst, religiöser Art, spiritueller Art. Und das sind alles Dinge, die dann in unserer westlichen Geschichte, nicht zuletzt wegen dem Christentum, dann eben unterdrückt wurden. Spätestens im Zuge der Hexenverfolgungen, aber auch schon vorher. Und heute ist dieselbe Energie, dieses Schmuddelige, weißt du, Hexen und so weiter, das ist, was heute in dieser ganzen, mit dieser ganzen Drogengeschichte mitschwingt. Ah, Pilze, das ist irgendwie, das missbraucht die ganze Zeit. Und ich glaube, dass das auch so ein Grund ist, warum eben wir in einer, ja, eine gewisse mykophobische Tradition haben. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ey, wir brauchen echt neue Philosophie, wo wir das mal auflösen. Ich will damit nicht sagen, dass es nicht, dass bei den Pilzen nicht auch dieses Düstere oder diese gefährlichen Aspekte gibt. Die gibt es definitiv. Ich meine, wenn wir uns Pilze anschauen, dann haben Pilze auch, stehen auch in Verbindung zu einigen Krankheiten, zu einigen Schäden, die wir Menschen auch haben. Und ein kleiner historischer Ausflug können wir hier mal machen. Genau, ich wollte auf dieses kleine Ding hier hinaus. Das hier ist das Mutterkorn, das berühmte Mutterkorn. Mutterkorn ist deshalb so interessant, weil aus dem Mutterkorn, dort ist ein Wirkstoff drin, der dann später die Grundlage bildet, da bin ich mir jetzt biochemisch gar nicht so ganz sicher, dass ich es jetzt nicht falsch sage, aber aus dem Mutterkorn, das ist die Voraussetzung, um LSD zu gewinnen, eine dieser machtvollen Drogen. Das ist also im Mutterkorn schon drin. Und dieses Mutterkorn ist aber auch toxisch, das ist auch giftig. Und da gab es im Laufe der Geschichte, auch bei uns im Abendland, gab es immer wieder Seuchen, die aufgekommen sind, aus Vergiftung vom Mutterkorn. Das ist nur dieses kleine schwarze Ding hier, das ist eben kein Korn, sondern ein Pilz. Und dieser Pilz, wenn ab einer gewissen Konzentration, wenn da zu viele Halme befallen sind und du dann später das Getreide erntest und wenn da zu viele von diesen Mutterkorn mit dabei sind, dann kann es extrem toxisch wirken. Und es gab da im Mittelalter, Neuzeit, hat man der Krankheit auch einen Namen gegeben, es hieß Antoniusfeuer. Benannt nach dem heiligen Antonius dem Ägypter. Ach, interessante Geschichte, erzähle ich euch ein andermal. Ich war mal im Antoniuskloster in Ägypten, aber es passt heute nicht her. Erzähle ich euch ein andermal. Aber nach diesem Antonius ist es benannt, weil der auch so in der Wüste war als Eremit und dann alle möglichen Krankheiten und so weiter hatte. Und deswegen ist der heilige Antonius ist so eine Art Schutzheiliger gewesen. Bei diesem Antoniusfeuer, wie man diese Krankheit genannt hat. Und das war so bedeutend in früheren Zeiten, dass es da ganze Klöster gegeben hat, die gegründet wurden in diesem Sinne von Spital, wo man versucht hat, Leute mit Antoniusfeuer zu heilen. Und es hat sich auch in die Kunst ausgewirkt. Ja. Das hier zum Beispiel ist ein Bild ein Detailbild vom Isenheimer Altar. Das ist so ein großer Flügelaltar, den man auch aufklappen kann und so weiter. Und dieser ganze Isenheimer Altar, der steckt in diesem Kontext der Linderung von diesem Antoniusfeuer. Und man kann es so an manchen Details auch erkennen, wie hier zum Beispiel hier vorne so diese Figur. Die hat hier offensichtlich keine Beine mehr, dem sind die Beine weg. Weil dieses Antoniusfeuer tatsächlich dafür, also letztens diese Vergiftung von Mutterkorn, dazu geführt hat, in krassen Fällen, dass sich die Gefäße so verengen, dass dann tatsächlich die Gliedmaßen abfaulen oder dann amputiert werden müssen. Also richtig heftige Krankheit, von der wir reden. Nicht nur, dass es auch auf die Psyche gewirkt hat, das ist das Nächste, dass diese Mutterkornvergiftung, dass die auch im Verdacht stehen, Massenpsychosen auch ausgelöst haben, aber eben auch wirklich körperliche Krankheiten, die absolut heftig waren. Ja, und so hat das Einfluss genommen auch in die Kunst. Gibt's mehrere Klöster, Antonius-Klöster, die sich damit beschäftigt haben. Ja. Und wo wir schon bei der Kunst sind, hier das Bild wollte ich euch auch noch zeigen, das ist von einem russischen Künstler, was auch nochmal so die Gefahr auch in diesem Mutterkorn zeigt. Ja. Das ist auch heute ist es kein großes Problem mehr, weil man es weiß. Weil tatsächlich bei uns halt, wenn Getreide, bevor das zu Mehl verarbeitet wird, wird dieses Mutterkorn versucht auszusieben. Wenn du es nicht machst, ist es nach wie vor gefährlich. Und tatsächlich, so kurios es ist, es gab in den 80ern tatsächlich, gab es noch Fälle, auch in Deutschland, Mutterkornvergiftung. Da waren so Leute, die sich ein 100% Bio-Müsli, das Getreide direkt vom Bauern geholt haben und halt nicht diese schwarzen Sachen aussortiert haben. Und tatsächlich kann das heute immer noch sein. Aber man muss halt darauf achten, wenn man das weiß, dann kann man das aussortieren. Ne? Ja, aber das Problem ist, dass wir, weil es eben diese düsteren Aspekte auch gibt bei den Pilzen, dass das immer in dieser Ecke landet, ja? Das in dieser Schmuddelecke ein bisschen. Ja? Das hat mit Hexen zu tun, das ist was Ungutes. Das hat auch tatsächlich, Pilze sind ja Meister in dem, was man Zersetzung nennt, was man auch eben Verwesung nennt. Und Ich habe dieses Thema Tod auch schon ein paar Mal angesprochen, weil für mich eben der Mensch, der aus dem Gleichgewicht geraten ist, auch ein komisches Verhältnis hat zum Tod. Es ist ständig diese Angst vor dem Tod, aber andererseits auch so ein Unverständnis. Deswegen habe ich oft schon darüber gesprochen, über Memento Mori und solche Dinge. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es auch, dass eben diese Pilze kein größeres Thema sind oder das Potenzial, was Pilze zur Heilung haben, weil das immer überlagert ist von dieser negativen Wahrnehmung. Ja, das ist halt das Zersetzende, das ist irgendwie eklig, das ist schleimig, das ist. Und das liegt wie so ein Schleier, der jahrhundertelang über diesem Thema lag. Wir können es selbst sehen beispielsweise bei der Homöopathie, die ich sehr interessant finde. Homöopathie, in der klassischen Homöopathie, da gibt es nichts aus Pilzen. Tatsächlich, jetzt ist es so, weil eben das, was ich hier bespreche, bin da nicht der Einzige, sondern das ist jetzt gerade ein Thema, was immer breiteren Raum einnimmt. Und in dem Sinne stelle ich das hier vor. Es gibt heute Leute, die so an Homöopathen, die auch an neuen Wirkstoffen arbeiten, die jetzt eben genau dieses Potenzial sehen und die auch eben homöopathische Mittel auf Pilzbasis und so weiter herstellen. Ja. Da ist ein Riesenpotenzial, denn Pilze sind wirklich wie die Chemielabore, die Chemiefabriken in unserer Welt. Sie sind halt auch unglaublich vielfältig, wie man das hier sieht. Ich habe mal ein so ein Bild dabei, ich meine, da könnte man so viele bringen. Aber mal eins, was so diese Formenvielfalt zeigt, die Pilze haben, ja, die Natur vorgibt. Und auch da sollten wir uns erinnern, ja, diese Formen, die sind schon ganz alt. Evolutionär, das ist richtig alt. Das ist Basic Life. Ja. Und diese Vielfalt, die bietet halt unglaublich viele, viele Möglichkeiten, die wir auch nutzen können. Ja. Und ich sage jetzt mal, es gibt so ein paar Themen, wo man sagen kann, das sind so die Hauptängste, die Menschen heute haben. Jetzt mal rein so von weltlichen Problemen. Und das ist zum einen die Energie, ja, diese Energieknappheit, diese Menschheit braucht, wir brauchen so viel Energie und da, boah, Ölpeak und die ganzen Probleme, die da auch aus Umweltsicht sind, mit dem ganzen Öl, Atomkraft auch, alles schwierig. Selbst so die erneuerbaren Energien, Windkraft, Solartechnik haben auch ihre Nachteile, weil sie auch eingreifen in die Umwelt. Aber generell ist es so, Energie ist eins dieser großen Themen. Das nächste wäre Ernährung, auch eins der großen Themen, und wo Menschen Angst haben, boah, Bevölkerungsexplosion, wir werden zu viele, die Erde kann die Leute nicht mehr nähren. Ne? Und all diese Probleme haben natürlich dann immer auch soziale Folgen, ja? Das ist völlig klar. Also Energie, Ernährung. Dann ein großer Themenbereich ist Umweltschutz. Zu zeigen, welche Möglichkeiten Pilze haben, Umweltschäden zu heilen. Also Umweltschutz ist ein großes Thema so für uns Menschen heute. Und was hat man noch? Und auch Medizin, Fragen der Gesundheit. Natürlich gerade auch hier in diesem Jahr 2020. Das sind halt so diese großen Themen. Und zu allen diesen Themen können Pilze beitragen. Natürlich nicht nur Pilze, ich will mich darauf nicht fixieren, aber Pilze können beitragen. Schauen wir es mal an. Beim Thema Ernährung. Es ist ja für viele Leute, oder es ist für die Menschen, muss man sagen, es ist so eine Urangst. Eine von den Urängsten, die auch wir haben, auch wenn wir modernen Menschen, also wahrscheinlich das noch nie so erlebt haben, diese existenzielle Angst zu verhungern, kennen wir so nicht. Jetzt in diesem Leben, aber wir tragen das in uns, weil das schon viele Menschen vorher genau diese Erfahrung gemacht haben. Das ist eine von den Urängsten. Und spätestens, wenn du mal richtig in die Wildnis rausgehst, dann merkst du, wie essentiell tatsächlich dieses Thema ist. Und sobald dir da irgendwelche Vorräte mangeln, Wasser und Essen, dann merkst du mal, was das mit deinem Kopf macht. Und in der Gruppe, was das mit einer Gruppe macht. Also absolutes essentielles Thema, Ernährung. Ja? So eine Angst, die irgendwo immer in den Menschen mitschlummert. Und Pilze bieten da unglaubliche Möglichkeiten. Es gibt heutzutage Pilzzüchtungen, die einen extrem hohen Nährwert haben. Wenn es einfach nur darum geht, Eiweiße, Proteine, Nährgehalt zu sichern. Es gibt Leute, die sich damit intensiv auseinandersetzen, die sagen, du könntest nur mit Pilzen, könntest du die Welt ernähren. Du könntest, ich weiß nicht, wie viele Leute haben jetzt gerade 8 Milliarden, du könntest 8 Milliarden nur mit Pilzen ernähren. Du könntest auch 15 Milliarden nur mit Pilzen ernähren. Und ich meine, das erscheint mir jetzt nicht unbedingt eine glorreiche Zukunft, wenn wir in Zukunft alle nur noch auf Pilznahrung umstellen und eigentlich nichts anderes mehr haben, weil ich eigentlich schon davon ausgehe, weißt du, wir leben hier auf dieser Welt, um sinnliche Erfahrungen zu machen. Und um auch die Vielfalt, weil Essen ist eine sinnliche Erfahrung, eine der allerersten. Weißt du, wie kleine Kinder stecken sich Dinge in den Mund. Zunge, Mund, schmecken. Das ist absolut wichtiger Sinn für uns. Und es wäre schon in gewisser Hinsicht armselig, wenn wir jetzt nur irgendwie auf Pilzbasis essen hätten. Ne? Tatsächlich ist es jetzt schon so, weißt du, so Fleischalternativen, wir haben ganz viel aus Pilz gewonnen. Und ja, ich will jetzt nicht unbedingt so eine Zukunft haben, wo wir nichts anderes mehr essen. Aber einfach mal zur Beruhigung von unserem Geist. Wir wissen immer, das haben wir in der Hinterhand. Wenn es tatsächlich so sein sollte, wie viele Leute befürchten, und ich teile diese Ängste nicht unbedingt, aber ich nehme sie ernst, wenn es so ist, wie viele Leute befürchten, dass unsere Ökologie so jetzt schon so in so einem kaputten Zustand ist, dass die Bedrohungen da sind, dass die Böden irgendwann nichts mehr tragen, dass also tatsächlich wir Probleme bekommen in der Ernährung. Das Bienensterben ist da auch ein Thema. Ja? Also wenn all diese Dinge eintreffen, dann hätten wir immer noch als Hinterhand so einen Joker. Die Pilze können uns ernähren. Ja? Also es ist einfach nur so eine Art Joker, den wir in der Hand haben. Vielleicht müssen wir nicht ausspielen. Ich hoffe, es kommt nicht so weit, weil, wie gesagt, Leben besteht aus diesen sinnlichen Erfahrungen. Und es wäre eigentlich fatal, wenn wir dann nur noch mehr oder weniger synthetisch produzierte Nahrung zu uns nehmen. Aber ich sage es einfach mal so, es wäre da. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, das stimmt, aber es wäre da und es könnte uns beruhigen. Und tatsächlich könnte man das vielleicht auch jetzt schon einsetzen, um die Menschen, die jetzt wirklich eben nicht in der Position sind zu sagen, na, ich suche mir aus, was ich esse, damit ich auch eine sinnliche Erfahrung mache, auch da könnten wir jetzt schon helfen. Pilze bieten also dann großes Potenzial, wenn es darum geht, diese Welt zu ernähren, ne? Das nächste war Energie. Energie ist vielleicht jetzt nicht, wo die Pilze so die größte Bedeutung haben, aber auch diesen Aspekt möchte ich hier ansprechen. Es gibt tatsächlich Pilze, die einen extrem hohen Brennwert haben. Und ich sage deswegen, dass ich nicht glaube, dass es dort so super wichtig sein wird in Zukunft, weil beim Thema Energie, glaube ich, gibt es ganz andere Möglichkeiten, als Energie zu bekommen, indem man irgendwas verbrennt. Ja, ich habe das schon angesprochen, was weiß ich, selbst bei so Themen wie 9-11. Letztens glaube ich, dass sowas wie freie Energie, dass sowas möglich ist. Und dass es auch jetzt schon möglich ist. Und dass wir dann in Zukunft Energie, was heißt Zukunft, das könnten wir wahrscheinlich jetzt schon machen, unsere Energie beziehen, ohne irgendwas zu verbrennen. Es mag für manche von euch Spekulation erscheinen, lasst mir es so hingestellt. Es ist halt Spekulation, das ist halt meine Meinung. Aber ich glaube, dass das Thema Pilze bei Energie nicht so groß ist. Aber ich möchte es ansprechen. Auch da, es ist das Potenzial da. Und spannend ist auch in diesem Zusammenhang, dass es auch schon eine ganz alte Rolle spielt. Es gibt Pilze, die haben, wie gesagt, einen sehr hohen Brennwert. Es gibt andere Pilze, die haben die Eigenschaft, dass die ganz langsam nur verglühen, also dieses Material, aus dem das nur ganz langsam verglüht, das hat den Vorteil, dass du sozusagen Feuer bewahren kannst. Und tatsächlich hat man das über lange, lange Jahrhunderte, war das essentiell überlebenswichtig für uns Menschen, dass wir die Möglichkeit haben, wieder Feuer zu machen. Und es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, mit irgendwelchen Stöcken reiben oder mit Feuersteinen. Ja, das sind alles Möglichkeiten, aber das Allerbeste war, dass du ein Feuer bewahrst. Und man weiß das bei Pilzen, die konnten wirklich so Pilze konnten wie Gefäße sein für Feuer, wo du tagelang so eine winzig, winzig kleine Glut hast. Es gab andere Pilze, die, wenn du die trocknest, die dann so leicht entzündlich sind wie Zunder. Wenn du sowas ein bisschen einstecken hast, da reicht so eine winzige Glut und dann dieses Pilzmaterial rein und schon hast du dein Feuer. Und dann kannst du dein Feuer machen. Ja. Und tatsächlich weiß man, selbst Ötzi, die Mumie, die auf dem Ötztaler Gletscher gefunden wurde, der Mann hatte auch so Pilze bei sich, wo man auch lange gerätselt hat, was es ist, wo man auch heute nicht ganz sicher ist, aber was wohl in die Richtung deutet, die Pilze, die der dabei hat, das dient zum Feuer machen. Da ist also auch schon diese Connection von Pilz und Energie. Aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht für die Lösung von unserem Problem, spielt es da nicht die allergrößte Rolle. Ich wollte nur aufs Potenzial hinweisen. So. Also was hatten wir jetzt? Ernährung, Energie. Gehen wir im Bereich Umweltschutz, weil das finde ich auch super wichtig. Das ist auch was viele von uns heute bedrückt, die Überbeanspruchung von Böden, Umweltkatastrophen, die wir haben, Ölkatastrophen, Chemikalien, Dinge, die ablaufen rund um Minengesellschaften. Also wirklich Umweltverschmutzung im großen Stil. Erstaunlich ist, Pilze. Es gibt für alles irgendwas, ja, einen Pilz, könntest du was sagen. Es gibt Pilze, die, die sind eben Spezialisten darin, zu dekontaminieren. Dinge, die vergiftet sind, wieder aufzuarbeiten. Pilze sind die Chemielabore. Und es gibt Pilze, die können Erdöl verarbeiten. Es gibt Pilze, die können alle möglichen Chemikalien verarbeiten. Und können so, also auch, da gibt es eine Möglichkeit, also auch Gebiete der Erde, die verseucht sind, die kaputt sind, wo das Leben abgestorben ist, gibt es Möglichkeiten, dass Pilze dort wieder zur Reinigung beitragen. Ich habe es euch gesagt, Pilze sind Pioniere von Leben. Das sind die ersten, die wieder so aus einem leblosen Bereich wieder in ein Ökosystem aufbauen können. Natürlich immer in Wechselwirkung auch mit anderen Lebensarten, insbesondere mit den Mikroben, wo wir eben auch noch viel zu wenig wissen. Aber Pilze arbeiten da zusammen. Übrigens, Mikroben, das wollte ich auch mal sagen hier. Es gibt auch ganz viele Pilze, die Mikroben sind. Das ist auch faszinierend. Ich meine, die kleinsten, bei den kleinsten sind die Pilze dabei. Fungi stellen ganz viele Mikroben dar. Aber auch das größte Lebewesen auf der Welt ist übrigens auch ein Pilz. Das ist nur mal so am Rande. Das ist der hier in Oregon, im Nordwesten der USA. Das gilt als das größte Lebewesen, also ein einzelner Organismus der Welt. Das ist so groß wie ist ein paar Quadratkilometer, wo der da unter der Erde so unterwegs ist. Und übrigens auch dieser Pilz dort in Nordamerika, das ist ein Pilz, der frisst Bäume. Und da sind wir erstmal wieder alarmiert. Oje, ist das ein Schadpilz? Der frisst Bäume so. Der zerstört Bäume, das ist eigentlich nicht schön. Weil wir lieben die Bäume und wollen auch die Bäume schützen. Das ist eine Art Pilzbefall, wieder was Negatives, irgendeine Krankheit. Was es ja gibt, ja, nicht, das ist ja klar. Aber das Faszinierende ist, wenn du es aus einer größeren Sicht anschaust, und das ist die Perspektive der Pilze, dann ist dieser Eingriff in den Lebensraum, beispielsweise dieses Bäumefressen, hat auf einer anderen Ebene, trägt es auch wieder bei zu einem gewissen ökologischen Gleichgewicht. Denn das ist so ähnlich wie die Wildfeuer, über die wir auch mal gesprochen haben, wo sich auch die Leute alle aufregen, oh Gott, da brennt der Wald. Aber ich meine, hey, Feuer hat auch eine natürliche Funktion für den Lebensraum. Und bei diesen Pilzen, die Bäume fressen, ist es so, sie schaffen Lichtungen im Wald, was dann wieder absolut essentiell ist für einen Haufen Tiere. Tiere brauchen Lichtung, weil dort wachsen dann wieder besondere Pflanzen, da wachsen wieder besondere Gräser, von denen sich dann wiederum das Wild ernähren kann. Und es ist aber nie so, dass der Pilz dann den Wald komplett platt macht, sondern er schafft ein Gleichgewicht, ein dynamisches Gleichgewicht. Aber da musst du natürlich eine andere Perspektive drauf haben. Wenn du nur so schaust und siehst, ey, der Pilz macht die Bäume kaputt, oh je, wir müssen den Pilz ausrotten. Aber so, das ist dieses Missverständnis. Das ist, wo ich eben sage, wir brauchen eine neue Philosophie. Wir müssen dann mal diese gesamten Zusammenhänge anschauen, das mal ganzheitlich sehen. Und nicht nur diese eine Wirkung, Ursache und Wirkung, hier ist Pilz, frisst Baum, also Pilz schlecht, müssen wir was gegen den Pilz machen. Dadurch greifst du ein und kommst wieder Zauberlehrling, kommst du dann in des Teufels Küche, weil du einfach die größeren Zusammenhänge nicht siehst. Aber das zeigt eben schon die Möglichkeiten, die Pilze auch haben im Heilen von großen Umweltschäden. Das geht sogar so weit, und ich stelle das nur zur Diskussion, ja, weil ich will das nicht entscheiden, weißt du? Könnte man vielleicht sogar Pilze einsetzen zur Renaturierung von ganzen Wüsten? Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, weil ich auf der anderen Seite auch den Lebensraum Wüste gerne mag. Ja. Aber das müsste man mal diskutieren im Zuge von Begrünung, von wiederlebbar machen von Wüsten. Da können Pilze eine Riesenrolle spielen. Muss auch nicht nur Pilz sein, kannst du auch wieder kombinieren mit anderen Dingen. Einflüsse, die man vielleicht auf Regen machen kann, diese ganze hier Wilhelm Reich-Geschichten und so weiter. Wechselwirkung, versteht ihr? Aber Pilze können auch dort eben einen riesen Joker bieten, wenn es darum geht, Land wieder lebendig zu machen, ja? und Umweltschutz, Umweltprobleme zu lösen. Oder so eben noch weitergehen, wirklich Land urbar machen. Wie weit wir das machen sollten als Menschen, okay, da müssen wir allgemein drüber sprechen. Auch hier, ich verweise nur wieder auf das Potenzial, was da möglich ist. Ja? Naja, vom Bereich Umweltschutz und die Umweltprobleme lösen, ist es nur ein kleiner Schritt zum nächsten Bereich, nämlich Medizin. Weil tatsächlich im Umweltschutzbereich geht es ja auch schon darum, um Heilung, dass Pilze heilen. Heilen heißt nichts anderes, als Dinge wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Es heil machen, es ganz machen. Und Heilung für große Ökosysteme ist das eine, aber das andere Thema ist wirklich Medizin für den Einzelnen Organismus. Menschen, die krank sind, Heilung. Und ey, auch dort ist ein unglaublich großes Potenzial an Pilzen. Ne? Natürlich wissen wir, Pilze werden immer so als gefährlich wahrgenommen. Und das stimmt ja auch. Ja, ich habe schon gesprochen über die Gifte und es gibt so viele davon. Aber wie schon der große Paracelsus gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Ja, und alles, was giftig sein kann, kann auf einer anderen Stelle auch wieder Medizin sein. Und wenn wir jetzt verstehen, dass es unglaublich viele Pilzarten gibt, die wir noch gar nicht erkannt haben, die wir noch gar nicht erforscht haben, und wenn wir gleichzeitig verstehen, dass Pilze wirklich diese chemischen Labore sind, dann steckt da natürlich ein unglaubliches Potenzial auch für Wirkstoffe, die wir in der Medizin einsetzen können. Tatsächlich ist, man könnte sagen, das bekannteste oder erfolgreichste Medikament aller Zeiten, könnte man darüber diskutieren, welches es sein soll, ich würde mal Penicillin reinschmeißen. Und Penicillin, das erste Antibiotikum, Penicillin ist direkt, der Wirkstoff kommt direkt aus einem Pilz. Tatsächlich eine ganze Reihe weiterer Antibiotika kommen direkt aus Pilzen, werden die gewonnen. Weil Pilze eben auch da wieder Experten sind, wie du, wenn sie eben eingreifen in den Haushalt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, von Mikroorganismen, die wissen, wie man das macht. Die wissen, wie man damit umgehen kann. Das heißt, du findest dort tatsächlich alle möglichen Wirkstoffe, die eben wirken als Antibiotika. Okay, Antibiotika, ich will jetzt gar nicht die Debatte aufmachen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich sehe die Anwendung von Antibiotika auch durchaus kritisch, aber eher im Sinne von, dass es zu viel angewandt wird, dass man es zu schnell macht, weil man eben auch dort aus einer Ignoranz heraus agiert und eben nicht erkennt, was eben diese Mikrobiotik ausmacht. Aber ich mache daraus kein Dogma, denn ich weiß auch, das weiß ich auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung, ey, es gibt wirklich Krankheiten, wenn dein Biotikhaushalt so durcheinander ist, dann kann Penicillin oder Antibiotika können dein Leben retten. Und es hat bestimmt schon Millionen von Leuten geheilt. Es ist eine der ja, tatsächlich effektivsten Medikamente, würde ich mal sagen, Penicillin, basiert auf Pilzbasis. Wir können aber noch viel mehr entdecken. Es gibt jetzt schon Leute, und das ist auch interessant, ich rufe dazu auf, wir müssen das mehr Pilzbewusstsein entwickeln, aber genau das passiert auch gleichzeitig. Es passiert etwas und ich beschreibe auch sozusagen etwas, was jetzt gerade im Zeitgeist läuft. Es gibt da extrem interessante Forschungen dazu, zu dem Potenzial, was Pilze in der Medizin haben. In der Krebsforschung. Krebsgeschwüre sind ja letztens auch nichts anderes als Wucherungen von Zellen. Aber hey, das ist genau, wo der Pilz an sich Bescheid weiß, wie man sich ausbreitet, wie man das macht. Da gibt's super Möglichkeiten. Will ich gar nicht im Detail eingehen, aber ich kann euch sagen, da sind jetzt schon sehr vielversprechende Versuche, die gemacht werden in der Krebsforschung. Ja? Und ihr wisst, der War Against Cancer, das hat so viel Budget in den letzten Jahrzehnten bekommen, ohne Erfolg zu haben. Ey, bei den Pilzen, da sind Dinge möglich. Ja? Ein weiterer Bereich in der Medizin, wo Pilze sehr, sehr vielversprechend sind, und das führt uns dann gleich in den nächsten Bereich rein, das ist in der Behandlung von Demenz, Altersdemenz. Das Denken wachhalten. Tatsächlich kommen wir da jetzt in den Bereich rein, auf den wahrscheinlich ganz viele Leute von euch warten und was auch wirklich einer der bedeutendsten Aspekte sind bei den Pilzen, das ist die Psychoaktivität von Pilzen. Die psychoaktiven Substanzen, die es dort gibt. Und tatsächlich, wir steigen jetzt mal ein über dieses medizinische Thema. Auch da, das sind neueste Versuche, die gemacht werden, weil man hat in den 60ern, da gab es schon mal so eine Welle, 50er, 60er Jahre, wo man das so entdeckt hat und wo man viel damit gearbeitet hat, auch im psychotherapeutischen Rahmen. Aber eben, weil wir in einer ja, mykophobischen Gesellschaft leben und weil wir eben auch diese Probleme sehen, oh, Drogen und so weiter, hat man das dann unterdrückt. Und tatsächlich sind viele Jahre lang hat man sehr wenig darüber geforscht oder überhaupt forschen dürfen. Weder an den Universitäten noch im außeruniversitären Rahmen. Weil Forschung ist für mich auch nicht nur, was jetzt da ein Wissenschaftler macht an irgendeinem Institut, sondern es ist genauso der schamanische Ansatz. Auch das ist Forschung. Oder gerade auch dann im Bereich der Therapie, Psychotherapie, verschmelzen diese Dinge auch. Das ist halt lange Zeit unterdrückt worden und es durfte nicht dran geforscht werden, aber da ändern sich auch langsam Dinge. Vielleicht an der Stelle kurz eingeworfen, dass jetzt, wo die Präsidentenwahl war in den USA, in drei Bundesländern in den USA auch gewisse Liberalisierungen in der Drogengesetzgebung zur Abstimmung standen. Und dort unter anderem Oregon, glaube ich, sogar so weit geht, dass sie auch Pilze und andere psychoaktive Substanzen nicht mehr kriminalisieren. Das sind erstmal gute Nachrichten. Gute Nachrichten jetzt nicht nur für alle Party-People, sondern es sind gute Nachrichten für die Leute, die da ernsthaft daran forschen. Und tatsächlich ist es auch so ein Konflikt, weil ich weiß auch Pilze, ja, Pilze können auch eine Party bereichern. Auch das ist so. Und das Problem ist, dass viele ernste Forscher, die haben damit ein Problem. Weil durch dieses Pilze als Party und Shroom und so, dort vielleicht diese ganze Thematik in eine falsche Richtung geschoben wird. Und damit möchte man als ernsthafter Wissenschaftler nichts zu tun haben. Und deswegen gibt es viele ernste Wissenschaftler, die sich auch wiederum mit diesem Bereich nicht beschäftigen wollen. Aber für mich hat beides seine Berechtigung. Weil das, was wir heute so sozusagen wahrnehmen als, ja, das ist Party, Partydroge, Rock'n'Roll und so. Aber ich sage euch das immer, sowas wie Rock'n'Roll, das ist zeitlos. Was wir jetzt wahrnehmen, ist natürlich die moderne Variante davon mit den modernen Instrumenten. Aber es geht ja um diese Energie. Es geht um diese Energie, Rhythmus, Ekstase, Tanzen, Trance. Das ist alt. Das ist alt. Versteht ihr? Und das ist, was halt heute sozusagen, was man da so wahrnimmt, naja, diese Drogenfreaks, die Langhaarigen, irgendwelche Pilzdudes und so. Und ich bin kein Pilzfreak. Ich habe auch meine Erfahrungen mit Pilzen gemacht in meinem Leben. Das ist allerdings auch schon einige Jahre her. Und ich möchte die nicht missen, die waren wichtig. Aber ich bin auch nicht jemand, ich komme nicht aus dieser Pilzparty-Szene oder so. Das bin ich gar nicht. Aber die hat auch ihren Platz. Weil auch das gehört für mich zum Leben. Also auch dieses Feiern, dieses Ekstasemäßige. Das gehört auch dazu. Aber da, ihr seht da so ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Wissenschaft und eben diesem eher unkontrollierten, weil das ist ja die ganze Idee bei Pilz als Rausch, eben die Kontrolle loslassen. Ja, das Loslassen, das wird dann auch subjektiv, es ist dann eben wissenschaftlich schwierig. Diesen Konflikt haben wir auch schon ganz lange. Ja, das ist eben, wo ich es auch vorhin schon gemeint habe, zu verorten im Christentum. Wo es auch so war, da ist ein Priester, es ist ein Buch, was dir die Religion gibt. Und da ist kein Platz dafür, dass du plötzlich selber irgendwelche Erfahrungen machst. Na, vielleicht auch selber irgendwie dir irgendwas zusammenstöpselst. Und deswegen hat auch ist auch in der christlichen Kultur halt dieser Umgang mit Pilzen verfemt worden. Ne? Hängt eng zusammen mit den Hexenverfolgungen natürlich. Aber nicht nur, ich gebe da so ein spannendes oder kleines lustiges Beispiel. Das bayerische Reinheitsgebot für Bier. Da sind wir alle stolz drauf. Ich komme selber aus Bayern und das bayerische Reinheitsgebot ist das Beste und so super, unser Bier ist so toll. Aber wo kommt das denn eigentlich her? Das ist von 1516. Und die Zeit zeigt schon, 1516, das ist, wo dann auch dieser ganze Hexenhype so langsam losging. Ja? Und vorher war im Bier schon immer alle möglichen Stoffe drin. Also je nachdem, wer das Bier macht, je nachdem, zu welchem Zweck du es machst und so weiter. Und aber auch im Zuge dessen, dass die Kirche das nicht wollte, dass Leute da ihre eigenen Erfahrungen machen. Und im Zuge dass dieses ganze Wissen irgendwie ausgeklammert, ausgemerzt wird, kam es tatsächlich auch zum Reinheitsgebot. Das hat damit zu tun. So, ja. Aber wir sind ja eigentlich im Bereich eben der Medizin. Also wir nehmen dieses Potenzial so lange nicht wahr, aber jetzt in den letzten Jahren erkennen wir, boah, da steckt super viel drin. Da steckt super viel drin. Ich war bei dem Punkt, dass Pilze helfen können beim Thema Demenz. Und das ist auch eine riesen Volkskrankheit. Unsere Gesellschaften werden immer älter, wir werden immer älter. Es gibt Möglichkeiten, die jetzt schon, also es gibt Leute, die jetzt schon damit experimentieren, auf einer medizinischen, psychischen Basis. Was kann man da machen? Es gibt Experimente und das steckt alles erst in den Kinderschuhen. Ich erzähle auch nicht aus erster Hand. Die steckt nur in den Kinderschuhen, wo Leute mit kleineren Dosierungen von psychoaktiven Substanzen, wenn man die regelmäßig nimmt, aber vielleicht auch nicht jeden Tag, sondern fünfmal die Woche oder so, das entwickelt sich jetzt alles jetzt gerade, aber wo man erkennt, hey, dass so kleine Dosierungen, wo du nicht den ganzen Tag beim Trippen bist, aber dass die auch schon eine Wirkung haben auf die Verknüpfung von deinen Synapsen. Was ja genau das Problem ist bei Demenz, dass immer weniger Synapsen aktiv sind. Das ist aber, was diese psychoaktiven Pilze tatsächlich bewirken im Hirn. Und das ist auch keine Spinnerei und Hippie-Shit, sondern hey, das ist alles messbar und das wird gemessen. Du kannst da mit EEGs und anderen Methoden, kannst du feststellen, wie viel Hirnaktivität hat dein Mensch gerade. Wo, in welchen Bereichen des Hirns ist aktiv. Und was alle Versuche zeigen, ist, dass eben diese psychoaktiven Substanzen einen Zustand hervorrufen, in dem viel mehr Synapsen gebildet werden, indem Synapsen wieder aktiviert werden, die vielleicht schon irgendwie lange Zeit ruhen, indem neue Gehirnzellen aktiviert werden. Und das ist letzten Endes genau das Gegenteil von dem, was Demenz ist. Weil Demenz heißt, immer weniger Synapsen werden da und immer weniger sind aktiv. Und das kann sozusagen helfen, vorbeugend helfen oder vielleicht sogar heilend. Leute, die schon in einem dementen Zustand sind, wieder ein Stück weit mehr Hirnaktivität hervorzurufen. Steckt enormes Potenzial drin. Und das ist überhaupt letzten Endes das, was uns die Pilze halt zurufen. Das ist vielleicht das Zentrale, was ich eigentlich rüberbringen möchte, ist, dass bei den Pilzen alles mit Vernetzung zu tun hat. Alles mit Vernetzung. Ob das Myzel ist, eben wirklich also materiell, was wir anfassen können, das Myzel, was sich vernetzt, was sich selbst vernetzt, was aber auch Lebensarten untereinander vernetzt, was Bäume miteinander vernetzt, was die Bäume mit dem Boden vernetzt, was die Mikroorganismen in diese Netze einbaut. Genau das Gleiche passiert dann eben passiert im Hirn. Das ist ja nichts anderes. Wenn wir so ein Gehirn anschauen, dann ist es ja auch wie eine Art Netz. Wir haben unglaublich viele Hirnzellen und die Verknüpfung von Hirnzellen, das ist ja, was wir dann geistige Tätigkeit nennen. Das ist also der geistige Ausdruck von etwas Materiellem. Und das Materielle ist Vernetzung. Und das ist, was uns die Pilze zeigen. Ich habe schon gesagt, die Pilze sind wie Vermittler zwischen verschiedenen Lebensformen. Aber sie sind auch, und das ist vielleicht noch entscheidender, Pilze sind auch ein Vermittler zwischen der geistigen Welt und der materiellen Welt. Sie stehen dort dazwischen. Und das ist, was wir Menschen auch sind. Und das ist, wo wir von den Pilzen auch lernen können, auch von psychoaktiven Pilzen. Und klar, die haben ihre Berechtigung auch bei was weiß ich, für Partys. Weil es gibt wirklich Pilze, das sind gute Laune-Pilze so. Aber es gibt natürlich auch eine ganze Menge Pilze, die haben nichts zu tun mit irgendeiner Partydroge, weil eben viele Pilze auch so viel Toxisches in sich haben. Kann schon sein, dass bei manchen Pilzen du erstmal vorher durch die Hölle musst und es wirklich dir deinen Magen ausräumt. Und es ist dann vielleicht nicht das, was irgendwie in irgendeiner schönen Disco so gut zum Tragen kommt. Das heißt, es gibt halt all diese Aspekte. Aber entscheidend ist, dass die Pilze das Prinzip von Vernetzung zeigen. Das ist vielleicht die größte Lektion, die wir brauchen. Pilze zeigen Vernetzung an. Vernetzung im materiellen Sinne, aber eben auch Vernetzung im geistigen. Und das ist wo Pilze eben Einfluss nehmen, auch auf eine ganze Bewusstseinsentwicklung der Menschheit. Auch das ist ein Riesenthema und ich werde das hier ganz am Rande streifen, weil ich da auch was vorhabe, habe ich schon was in der Tube, ein Thema, wie überhaupt Religionen entstanden sind. Und da spielen natürlich psychoaktive Substanzen, nicht nur Pilze, aber die spielen dann eine große Rolle in dem ganzen spirituellen Erleben von Menschen, auch in der Entwicklung von Religionen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, Pilze regen Neuronen dazu an, sich miteinander zu vernetzen. Und das ist was grundsätzlich geistige Tätigkeit ausmacht. Und das ist so die Message, die von Pilzen kommt. Vernetzt euch. Das ist das Entscheidende. Und jetzt schauen wir mal wieder, nur mal so als Gegensatz, wie denn unsere moderne Welt eigentlich aufgebaut ist. Und zwar die Welt, die wir Menschen aufbauen. In der Natur sehen wir das überall. Vernetzung, das ist der entscheidende Gedanke. Aber unsere Welt, die Welt, die wir Menschen selbst bestimmen, wie bauen wir unsere Wirtschaft auf? Wie regieren wir uns? Was sind Staaten? Ganz banale Dinge, wie ist in der Schule, der Unterricht und so weiter. Da haben wir überall, wo wir Menschen sozusagen die Dinge organisieren, machen wir das nicht in Vernetzung, sondern bilden wir hierarchische Strukturen. Thema, was wir schon so oft drüber gesprochen haben, diese hierarchischen Strukturen freizulegen und euch zu zeigen, so damit wir die sehen und sagen, hey, das kann nicht so richtig sein. Also letztens hier die ganze Aufregung, nur mal so als Beispiel, die ganze Aufregung aktuell hier um die US-Präsidentenwahl, ja, Trump oder Biden, der ganze Streit, der da entsteht. Aber letztens, weißt du, aus meiner Sicht können wir mal fragen, wieso brauchen wir überhaupt einen Präsidenten? So, was ist das Konzept nicht auch schon irgendwie ganz seltsam, dass da ein Typ ist und der ist dann der Präsident und auf den projizieren wir dann ganz viel drauf. Das ist der Mann, der rettet uns oder führt uns ins Elend. All diese Dinge, hierarchische Strukturen. Die Wirklichkeit aber, die wirkliche Intelligenz ist vernetzt. Netzen, vernetzen, das ist Intelligenz. Das ist organische Intelligenz. Und das ist was, was diese Pilze zeigen. Und ey, es gibt Leute, die, und ich gehöre dazu, die würden sogar sagen, hinter dieser Vernetzung, das, was uns die Pilze zeigen, da steckt wirklich Intelligenz. Da steckt das, was Leute vielleicht suchen. Heute Leute, die suchen so, wo ist das Intelligent Design? Ne? Also wo ist die Intelligenz in der Evolution? Wo ja viele Wissenschaftler eben noch im Darwinismus hängen, sagen, das ist halt Zufall, das ist Mutation. Aber wo viele von uns schon erkennen, das kann so nicht sein, sondern es steckt doch in allem eine Intelligenz. Intelligent Design. Manche suchen dann sogar schon Gott. Aber vielleicht ist es das. Vielleicht ein anderer Begriff für sowas wie Schwarmintelligenz. Es ist eine Vernetzung von Zellen. Und das ist jetzt eben auch da, ey Leute, das ist nicht irgendwie so ein Hippie-Shit oder hier von so einem Pilzfreak, ja, sondern das ist Biologie, das ist Wirklichkeit, das ist Leben. Nochmal ein Beispiel, das Internet, Net heißt ja schon Net, das Internet, ey, hat damit zu tun, denn wer hat das Internet erfunden? Es waren Leute aus dieser kalifornischen Counterculture. Ja, ich weiß, das Militär hat auch von Anfang an seine Finger da gehabt. Die wollten halt ein Kommunikationsmittel schaffen, um im Militär, dass man auch losgelöst von anderen Kommunikationsmitteln, die die Gesellschaft hat, dass die untereinander kommunizieren können. Ja, ist richtig. Aber die ganze Idee von PCs, ein Personal Computer, eine kleine Einheit bilden und die miteinander vernetzen, das ist eine Idee, eine Vision, ja, das kann man tatsächlich so sagen, die auf LSD gewachsen ist. Das ist diese Idee von Vernetzung. Das ist das Gegenteil von dem, was eben in diesen großen hierarchischen Strukturen ist, wie dann da in den 60er und 70er Jahren IBM, die bauen dann so Riesencomputer. Das ist ein Computer so groß wie dieser Raum hier. So. Während die Idee von Vernetzung war, wir brauchen nicht so einen Riesencomputer, so ein Zentralhirn, was alles steuert. Nein, wir brauchen Vernetzung, wir brauchen viele kleine und die vernetzen wir. Und dadurch entsteht eine Intelligenz. Und das ist, was uns Pilze zeigen. In allem, was wir an Pilzen erkennen. Und wenn ich jetzt so fordere, wir brauchen eine neue Philosophie, wir sollten uns diese Joker, die wir auch noch im Spiel haben, die manche noch gar nicht erkennen, wie wertvoll diese Karten eigentlich sind, wir sollten uns langsam damit bewusst machen, in Kommunikation treten. Und das geht auf allen möglichen Arten. Das heißt jetzt nicht, dass ich dazu aufrufe, hey Leute, schmeißt euch alle Pilze ein. Weil da muss ich auch davor warnen, es sind machtvolle Substanzen. Und das muss jeder für sich selbst wissen. Und ich würde da, also es ist nicht für jedermann auch das Richtige. Weißt du, jeder Mensch ist verschieden. Und dann musst du selbst wissen, ob das für dich das Richtige ist. Es hängt auch mit so vielen Dingen zusammen. Weißt du, Pilze können auch Dinge aus deiner Psyche hervorholen, die du vielleicht gar nicht willst. Da sind wir wieder bei diesem psychotherapeutischen Ansatz. Naja, und wenn du da ein paar Leichen im Keller hast, die du dein Leben lang verdrängst und plötzlich kommen die hoch, ey, dann kann ich das in eine ganz schöne Krise schmeißen, wenn da nicht irgendwie ein Therapeut ist, der dich dann auffängt und dann versucht auch das zu behandeln. Also hey, ich will nicht, ich werde niemals in das Horn blasen, boah, Pilze sind böse, don't do, sei es des Teufels. Aber es braucht natürlich einen verantwortungsvollen Umgang, ist keine Frage so, ja. Aber was es geht, wenn ich sage, wir sollten in Kommunikation mit Pilzen treten, wir sollten uns das mal in unser Bewusstsein kriegen, dann heißt es ja nicht nur, dass man Pilze kommuniziert, sich einverleibt und dann irgendwie auf Pilztrip ist, weil das auch wichtig ist, das ist auch ein Aspekt davon. Aber es ist generell überhaupt mal mehr zu forschen, mehr zu erkennen, was gibt es für Pilze. Auch eben mit gängiger Wissenschaft, so diese Chemie analysieren, ja. Denn das sind die besten Chemielabore, die wir haben auf dieser Welt. Aber auch einfach überhaupt erkennen, was Vernetzung bedeutet. Und darauf mehr setzen, darauf mehr vertrauen. Und das ist, was wirklich unsere Welt komplett verändern kann. Wo wir auch große Probleme, die wir jetzt sehen, die schier unlösbar erscheinen, relativ schnell lösen können. Und wenn du das verinnerlichst und das verstehst und dort so eine, wie es manchmal so nennen, so eine neue Philosophie entwickelt hast, hey, dann kannst du auch mit einer gewissen Gelassenheit so die Probleme anschauen, die wir heute haben, die ich keinesfalls negieren will, aber auf die wir haben Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen, versteht ihr? Und deswegen auch, dieses Thema ist auch für viele junge Leute wichtig. Ja, weil viele junge Leute haben diese Sorgen und dann ist man Aktivist, ein Klimaaktivist. Aber weißt du, was kannst du denn da wirklich machen? Welchen Einfluss kannst du denn wirklich nehmen auf das Klima? Außer jetzt irgendwie als Aktivist dort irgendwas zu machen. Aber das ist nicht wirklich viel, was du tun kannst. Aber hier, allein bei dem Thema Pilze, gibt es ganz viel, was zu tun ist. Hey Leute, dann geht raus, macht Forschung. trag dazu bei, dass wir als Menschen so erkennen, welchen Wert dort in den Pilzen ist. Und wie gesagt, bei den Pilzen ist auch nur ein Ding. Es geht dann noch in ganz andere, gibt da noch viel mehr. Ich habe auch schon andere Themen angesprochen, die Mikroorganismen und so weiter. Da gibt es so viel zu erforschen, da gibt es so viel, wo man sich betätigen kann, wo neue Erkenntnisse lauern, die zum Teil bahnbrechend sind. Und da wird auch tatsächlich aktuell geforscht. Es gibt echt Forschungen, die sind so abgefahren. Jetzt wollte ich auch mal ein paar Namen nennen, jetzt fällt mir der Name spontan nicht mehr ein. Heißt er Paul Stamets? Ich glaube, er heißt Paul Stamets. Ey, sorry, wenn ich es jetzt falsch sage. Eigentlich weiß ich, wie der heißt. Ich glaube, Stamets. Also im Moment bin ich mir nicht ganz sicher. Es ist aktuell vielleicht der bekannteste Mykologe. Gibt es ganz viel im Internet, fast nur auf Englisch. Aber das ist ein Full-on-Wissenschaftler. Der hat Patente und alles. Und trotzdem erzählt er aber auch genau auch solche Sachen, wie ich sage. So. Weil ihn die Wissenschaft es lehrt. Nicht, weil er irgendwie Freecat ist oder sowas. Ja. Wobei auch dort eben vielleicht diese vermeintlich getrennten, diese Polarität vielleicht auch wieder zusammenkommen kann. Dass man erkennt, hey, reine Wissenschaft und sowas wie Rock'n'Roll, Ekstase, ist nicht zwangsläufig ein Widerspruch. Verstehst du, auch das kann sich berühren, auch das ist vielleicht ganzheitlich. Auch diese alte Trennung können wir vielleicht dort überwinden. Vernetzung, das ist was uns die Pilze zurufen. Und ich sehe wirklich im Grunde genommen alle Probleme, denen wir jetzt gerade gegenüberstehen, können wir dort Hilfe bekommen. Ich sage nicht, Pilze machen alles für uns. Ich weiß, man kann auch schnell so in Euphorie geraten, wie auch damals in den 60er Jahren so die ganzen LSD-Euphoriker, Timothy Leary und so weiter. Ball flach halten so. Aber was ich sage ist, dort liegt ein enormes Potenzial, was uns weiterhelfen kann. Ne? Wo ich jetzt schon bei dem Paul Stamets war, ich hoffe, er heißt so. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das wäre der Moment, wo man natürlich schon, wenn man State of Art wäre, könnte man kurz direkt nachrecherchieren. Aber ihr findet den Mann, von dem ich spreche. Aber ich wollte noch zwei, drei andere Namen reinwerfen, die man unbedingt hier erwähnen sollte. Gordon Wasson. Gordon Wasson ist vielleicht mit einer der ersten, die so in dieser modernen westlichen Welt dieses Thema überhaupt aufgemacht haben. Das ging bei dem schon in 30er, 40er Jahren los, 50er. Gordon Wasson, er selber kam von der Wall Street, war Banker und hat dann dieses Thema aufgebracht. Ein weiterer Name, der ganz oft fällt, ist Terence McKenna. Auch Terence McKenna, auch wichtig in diesem Zusammenhang, hat auch ganz, ganz viel beigetragen. Aber ich sehe, muss ich auch sagen, sowohl Gordon Wasson und noch ein bisschen mehr bei Terence McKenna sehe ich durchaus auch kritisch. Weil da auch eine gewisse Nähe ist oder da ist mir auch zu viel New Age-Gedankentum drin. Und wenn du es genauer anschaust, kannst du dort dann schnell auch eine gewisse Nähe feststellen zu Leuten wie Aldous Huxley und so weiter. Und diese ganze Fraktion von Leuten, die dieses Potenzial halt für sich nutzen wollen. Ja. Das ist ja eigentlich bei dieser ganzen Geschichte so. Wie soll ich das ausdrücken? Also ey, Pilze haben dieses Potenzial, tatsächlich diese Welt zu verändern. Sie machen es die ganze Zeit schon. Tatsächlich leben wir in einer Welt, die Pilze gestaltet haben, ja, ohne dass uns das bewusst ist. Und jetzt erkennen wir sozusagen langsam dieses Potenzial. Und dann ist die Frage, was machen wir damit? Und dann gibt es halt auf der einen Seite gibt's halt die Gruppe von Menschen, das ist eine kleine Gruppe nur, die halt sehr machthungrig sind, die die ganze Zeit auch davon ausgehen, wir vom Kopf heraus, wieder hierarchisch, wir gestalten diese Erde und wir nutzen einfach alles, was da ist. Das sind dann diese Traditionen auch von Eugenik beispielsweise, die sich da wiederfindet. Das ist auch diese, und das ist herausgewachsen aus diesem ganzen darwinistischen Denken. Und ich habe euch diese Linie schon mal aufgezeigt, von Huxley über Galton und Darwin. Das sind Leute, die sind auf diesem Hybris-Trip, auf diesem faustischen Trip und hey, boah, wir machen das. Und davor war nicht. Aber trotzdem ist natürlich, haben sie interessante Beiträge, weil sie halt diese Pilze überhaupt erstmal oder diese psychoaktiven Substanzen überhaupt erstmal rausbringen. Aber sie sehen sie sozusagen als Werkzeug, um ihre Art von Menschheit zu bilden, zu konstruieren. LSD, habe ich euch an anderer Stelle schon mal erzählt, da gab es ja das Buch von Leo Perutz, St. Petri-Schnee, wo er das schon thematisiert, bevor das LSD überhaupt erfunden wurde von Albert Hoffmann. Und wo das eben auch schon von Anfang an so war, da waren eben Leute, die haben danach geforscht, um dann ein Werkzeug zu haben, mit dem sie die Menschheit verändern können. Und das ist, wo halt bei mir immer der Instinkt so auch intuitiv sagt, wow, gefährlich. Weil da sind wir wieder in dieser Hybris drin und wow, wir konstruieren jetzt den Menschen. Hey, da kann es Gutes bei rauskommen. Von was ich hier rede, wenn ich sage, wir haben diese Joker noch im Spiel, dann geht es eher darum, dass sich der Mensch in diese Vernetzungsstruktur reinbegibt. Da musst du aber ein Stück weit von deinem Ego abgeben. Das ist dann eben nicht so wie, oh, ich kontrolliere alles und mach mit den Dingen, sondern du begibst dich rein in dieses Netz. Merkt ihr den Unterschied? Also, und das ist, wo ich so ein bisschen bei, ja, sowohl bei Gordon Wasson als auch bei Terence McKenna so ein Gefühl habe, auch eben Huxley mit seinen Doors of Perception, der hat da auch viel mit diesen psychoaktiven Substanzen gemacht. Das ist, wo ich so ein bisschen, manchmal so ein, ja, wo man davor warnen muss. Ja. Tatsächlich spielt es auch eine wichtige Rolle, aber es wird vielleicht auch ein anderes Thema, können wir es mal genauer betrachten, im Zuge der Legalisierung von Drogen, Rauschmitteln, da ist auch genau das ein Thema. So, überlassen wir das sozusagen den Konzernen, die dann das für sich aus so nutzen, wie sie es halt aus ihrer Sicht haben, oder reden wir wirklich von frei, dass wir selbst als freie, verantwortungsvolle Menschen mit diesen Wirkstoffen arbeiten, umgehen. Ne? Das ist ein großes Thema, aber das steht nochmal woanders. Ja. Aber wo sich das auch widerspiegelt, ist übrigens in der Sprache. Und auch das, wo ich gerade schon McKenna und Gordon Wasson und auch Aldous Huxley genannt habe. Wie benennen wir eigentlich diese Stoffe? Ich benutze jetzt die ganze Zeit den Begriff psychoaktiv. Das ist jetzt für mich der Begriff, den ich am besten oder am geeignetsten halte. Weil er das beschreibt, was ist. Aber es gibt auch eben viele andere Begriffe, die auch eingeführt wurden, um eben so dieses ganze Thema aus dem schäbigen, ja, Hexenzauberei, trippy, Drogenfreaks rauszuholen. Ne? Weil viele Leute, wenn die vom Pilze reden, geht es halt, wow, Shroom, cool. Und das ist ja auch wahr, das hat auch seine Berechtigung. Aber das ist eben, ja, das ist eben was auf der anderen Seite dafür sorgt, dass dieses Thema nicht so leicht in den Mainstream reinkommen, nicht so leicht in die Wissenschaft reinkommen, dann will man sich die Hände schmutzig machen. Und im Zuge dessen hat man dann versucht, so neue Begriffe reinzubringen. Beispielsweise Gordon Wasson hat eben den Begriff Entheogen eingeführt. Ein Entheogen, also ein Wirkstoff, der ein Gotteserlebnis hervorrufen kann. Da steckt das Wort Theo drin, Theo, Gott, Entheogen. Ich benutze den Begriff nicht, weil da schon Gott drin steckt. Und das für mich, ich hab da nie Gott gesehen. Ich sehe Vernetzung so. Ich sehe, boah, größere Intelligenz. Das ist, was ich sehe. Aber nicht Gott, weil das ist dann schon für mich wieder so ein Konzept, was wieder außerhalb steht. Ja. Deswegen, den Begriff Entheogen benutze ich nicht so gern. Und der ist auch ein bisschen aus der Mode wieder bekommen. Was haben wir noch? Ja, psychedelisch natürlich. Das habe ich lange Zeit benutzt, weil das auch so, ja, in dieser Hippie-Kultur groß war, in der Popkultur. Und ich ja dort auch in gewisser Hinsicht auch herkommen und psychedelic. Ja. Aber das benutze ich mittlerweile nicht mehr, weil, ja, es ist ein Begriff, den hat, jetzt bin ich mir auch gar nicht mehr ganz sicher, war das Terence McKenna oder war es Huxley, der den Begriff geprägt hat? Ich glaube, einer von den beiden, ja, hat diesen Begriff psychedelic geprägt und der führt mir eben zu sehr auch in so eine New Age-Richtung. Was gibt es noch? Was könnte man auch sagen? Ja, oder halt generell Drogen. Halluzinogen wird auch oft benutzt, was ja auch falsch ist, weil Halluzination, das ist ja dann was Irreales, etwas, was nicht da ist. Aber was ich hinaus will, ist, hey, die geistige Welt ist nicht irreal. Ja, die hat auch ihre Wirkung und ihre Berechtigkeit. Und es sind keine Halluzinationen. Halluzinationen, das klingt immer so nach Spinnerei. Aber das ist eben auch, was in die falsche Richtung führt. Deswegen benutze ich persönlich den Begriff psychoaktiv, was es aus meiner Sicht einfach am meisten aussagt. Naja, ich sehe schon von der Zeit her, ey, boah, wir könnten noch so viel weiterreden über Pilze, es gibt da noch so viel mehr, aber es ist wie so oft, ich möchte nur auf dieses Thema aufmerksam machen, ja. Wie unglaublich viel Potenzial da drin steckt für uns, wie viele Bereiche noch überhaupt nicht erforscht sind, noch überhaupt nicht durchdrungen sind, wir erkennen die Potenziale noch nicht, sondern ganz viel von diesem schauen wir nicht an, weil es halt immer noch dieses Bad-Thema ist. Ah, das ist immer noch zu freakig und so weiter. Aber es ist ein enormes Potenzial zur Heilung da. Zur Heilung des einzelnen Menschen. Und ich habe das schon oft gesagt, so aus meiner Sicht, das Hauptproblem ist, der moderne Mensch ist aus dem Gleichgewicht. Also wir sind in einem faustischen Zeitalter. Vielleicht auch schon relativ lang, aber jetzt wird es halt immer krasser und jetzt drängt es auch nach außen. diese Zerrissenheit des Menschen, dieses aus dem Gleichgewicht geratene Verhältnis Mensch und Natur, dass man sich da nicht mehr richtig einordnen kann, dass wir uns losgelöst haben, dass ja, wir Menschen sprechen von Intelligenz, aber es kann natürlich nicht sein, dass Pilze Intelligenz haben oder dass Natur Intelligenz hat. Aber sind wir nicht auch Natur? Ich meine, als Mensch bin ich doch auch Natur. Und wenn Intelligenz ist doch da. Also es sind so viele Dinge, wo wir aus dem Gleichgewicht geraten sind und dementsprechend dann auch unser ganzes Handeln, wie wir die Welt aufbauen, diese ganzen hierarchischen Strukturen, wie wir auch mit Dingen umgehen, wie jetzt zum Beispiel mit dieser ganzen Corona-Geschichte, wie wir mit der Welt der Viren umgehen, ist aus meiner Sicht ein falscher Umgang, weil wir generell schon dieses Verhältnis verloren haben oder dieses Verhältnis nicht mehr richtig klar ist. Und in all diesen Bereichen können uns die Welt der Pilze, der Fungi, kann uns dort extrem weiterhelfen. Und das Entscheidende ist, und ich sag's nochmal, nicht weil mir nichts anderes einfällt. Manchmal sagen Leute, ah, du wiederholst dich so oft. Aber wisst ihr, Wiederholung, ey, das ist auch ein, Wiederholung ist, wie man es lernt. Das ist ein altes Gesetz von Magie. Du musst Dinge immer wiederholen, ne? Dann gewinnen sie an Bedeutung. Ja. Deswegen, das Entscheidende ist wirklich Vernetzung, Leute. Vernetzung, das ist, was es ist. Das ist, wo das Potenzial steht für alle Heilung. Und da können wir eine Welt mitgestalten. Nicht nur wir gestalten, weil wir so einen Masterplan haben, sondern wir können, natürlich, wir wirken mit, weil wir stecken mittendrin. So. Wir können diese Welt mitgestalten, sodass sie für uns hilfreich ist, dass wir ein schönes Leben haben, dass wir mit Sinnenfreuden hier durch diese paar Jahrzehnte Leben, die wir haben, halt durchlaufen können. Genauso aber auch, dass ein Platz ist für stabile Ökosysteme, für andere Lebewesen. Das ist alles möglich. Es ist nicht so, wie uns viele Leute einreden, so wie es gibt keine Alternative und ey, boah, die Welt ist jetzt am Ende und vielleicht können wir irgendwie, weil wir noch einen besseren Plan haben, das irgendwie verändern. Nee, ich meine, es geht darum, wieder diese Kräfte zu integrieren, so die Kräfte von Heilung, die Kräfte, die auf Gleichgewicht gehen. Das geht bis hin zu unseren Infrastrukturen, weißt du, wo wir uns aus der Natur was abschauen können. Wie organisiert sich denn die Natur? Was dort allein abläuft an Vernetzung, wo aber alle Dinge ihren Platz haben. So. Da können wir so unglaublich viel daraus lernen, haben dort so unglaubliches Potenzial zur Heilung, zur Harmonisierung. Das ist vielleicht auch ein passenderes Wort. Zur Harmonisierung, dass Dinge wieder harmonisch werden. Ne? Und da steckt unglaublich viel drin. Und wenn du auch nur die Potenziale erkennst, dann reicht es schon, um so eine gewisse Gelassenheit zu bekommen gegenüber den vielen Ängsten, die so viele Menschen heute haben. So, und die dann auch agendamäßig ausgenutzt werden, wiederum gegen den Menschen. Ja, ja, ihr habt schon recht, du bist schlecht, der Mensch ist der Schädling und der Mensch ist das Problem. Nein, sondern wir können eben in eine wirklich harmonisches Dasein kommen. Und das ist relativ schnell möglich, ohne dass wir irgendwie Hilfe von außen brauchen, dass uns Gott hilft oder die weiße Alien-Bruderschaft oder so, sondern es ist hier wirklich erdgebunden. Das gefällt mir auch bei dem Thema Pilze. Obwohl es auch eben diese spirituelle Dimension hat, das ist aber immer Erde. Die Pilze sind die Kinder des Waldes. Ja, das ist, was dann immer mit der Erde auch verbindet und mit den Lebensformen. Und boah, da steckt so viel drin. Ja, ich könnte da richtig in Euphorie geraten. Aber ein Blick auf die Uhr sagt, ich glaube, ich habe die wichtigsten Gedanken mal angesprochen heute. Und es ist ja auch, wie so oft, ich lege es erstmal raus, stelle es als Diskussionsgrundlage. Es ist auch, ich bin auch bei weitem nicht der Einzige. Es gibt so viele gute Leute, die daran arbeiten. Und wir sollten einfach dieses Thema mehr zu unserem Thema machen. Und je mehr wir uns damit beschäftigen, das ist schon Kommunikation mit dem Thema. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass jetzt alle hier irgendwo sich ständig Pilze einwerfen, sondern es geht darum, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, es zu erkennen, es in unser Bewusstsein zu bringen, das zu diskutieren. Und ich hoffe, dass ich hier auch einen kleinen Beitrag leisten konnte. Ich freue mich auch wieder auf eure Kommentare. Und wo vielleicht dann genau auch da schon ein Stück weit das passiert, eine Diskussion, Denkanstöße, Ergänzungen. Vielleicht auch Dinge, die ich falsch gesagt habe. Hey, nochmal, ich bin kein Pilzexperte, ich bin kein Mykologe und ich bin auch kein Mushroom-Head, wo das im Lebensmittelpunkt steht. Aber es ist halt einfach eins von den großen Themen, ein von den großen Jokern, die wir noch haben, wo wir noch gar nicht erkannt haben, wie wertvoll das ist und die wir jederzeit eigentlich ausspielen können, ne? Weil es einfach da ist. Und weil es alt ist, und weil Pilze schon immer vernetzt haben. Weil sie, das sind wie Tribal Elders. Weißt du, wenn wir uns verbunden sehen mit allem, was lebt, dann sind Pilze so die Älteren, die Stammesältesten. Sollte man mal drauf hören, was die sagen. Weißt du, die stecken da schon ganz lange in diesen Dingen drin. Und halt, dass wir dadurch vielleicht auch rauskommen aus dieser so polarisierenden europäischen Anschauung. Ja, Pilze, das steckt eher in so einem Bär-Bereich. Und was anderes ist im guten Bereich. Weißt du, das müssen wir aufheben. So. Dass wir auch, ja, vielleicht auch nicht unsere ganze Wissenschaften so immer so moralisieren. Oh, der Pilz ist ein Schädling. Das Virus, das macht krank. Hey, du musst die Dinge ganzheitlich sehen. Und dann ist es immer eine Frage von Gleichgewichten. Ja klar, wenn da zu viele von dem einen sind, dann kann auch ein Organismus leiden. Und dann geht es bei der Heilung darum, wieder ein Gleichgewicht herzustellen. Von nichts anderem rede ich hier. Und ja, die Pilze, einer der großen Joker, die im Spiel des Lebens da sind, die auch ausgespielt werden. Das, was aber wir bisher noch nicht so recht erkannt haben, was da eigentlich genau läuft. In diesem Sinne danke ich für eure Aufmerksamkeit. Danke ich euch für eure Unterstützung. Und ja, das letzte Wort nochmal. Die Pilze rufen uns zu. Vernetzt euch. Ja, in diesem Sinne. So long. Danke. Ciao.